Seid ihr bereit? Betet ihr noch kurz mit mir? Gut. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen ganz weich machst. Herr, hilf uns, das aufzunehmen, was du sagen möchtest. Und ich bete, Herr, dass du deine Kraft in meiner Schwachheit zur Vollendung bringst heute Morgen, auch in der Predigt. Danke, dass du zu mir, zu uns als Gemeinschaft, als Gemeinde redest, dass du uns veränderst, dass du unsere Herzen sauber machst und dass dein Wort so richtig greift und uns beschenkt, uns nicht so lässt, wie wir reingekommen sind. Danke Gott dafür. Ich empfinde, dass Gott jemand sagen möchte, ärger dich nicht, freu dich einfach. Ärger dich nicht, freu dich einfach. Ärger dich nicht, freu dich einfach und sei dankbar. Amen. Amen. Meine erste Bibelstelle für die Predigt, die da heißt total frei. Cool. Habe ich noch nie benutzt. Neues Spielzeug für mich, das macht Spaß. Steht in Matthäus 6, du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, erste Buch des Neuen Testaments, Matthäus 6, ab Vers 9. Da erklärt Jesus den Leuten, wie sie beten sollten. Ihr sollt deshalb so beten. Das ist Hoffnung für alle Übersetzung, die ich hier gewählt habe. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Also da an der Stelle gefällt mir die Hoffnung für alle nicht. Das klingt so ein bisschen weltanschaulich anders. Okay, keiner lacht mit mir. Danke für das Lachen im Nachhinein. Lass deine neue Welt beginnen, dein Reich komme, wie auch immer. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Das ist griffiger als das mit dem Brot. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. Amen. Ich würde das gerne mit euch beten. Das klassische Vaterunser, wie du es wahrscheinlich genau wie ich auswendig gelernt hast. Und ich lade euch dazu ein, nochmal mit mir zu stehen, bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmt wieder Platz. Total frei ist ein Riesentitel. Und man kann wahrscheinlich eine Menge Predigten darüber halten. Und mit dem Begriff frei oder Freiheit sind bestimmt schon viele Predigten über die letzten Jahrhunderte gehalten worden. Und ich möchte mir mit dir zusammen vorstellen, wie ist das denn, total frei zu sein? Wenn wir eine Zeitreise machen würden in den Garten Eden vor 1. Mose 3, vor dem Sündenfall, dann wären wir total frei. Der erste Mann, die erste Frau, mit Gott im Garten unterwegs. Es gab noch keinen Konflikt. Stell dir das alleine vor. Kein Konflikt gehabt. Kein Beziehungsstress. Kein Streit. Keine Sünde. Keine Krankheit, kein Schmerz. Keine Träne vergossen. Warum? Es war alles wunderbar. Kein Mangel, keine Sorge, was werde ich morgen essen oder anziehen. Kein Stress mit den heranwachsenden Kindern. Pubertät war keine, also in der Fantasie dann noch, wir wissen, die hatten richtig Stress, die ersten Eltern. Ich meine, dass einer den anderen totschlägt, kommt zum Glück nicht so oft vor. In unserem Dorf hat das vor einer Woche ein junger Mann versucht mit seinen Adoptiv- oder Pflegeeltern. Gott sei Dank ist es ihm nicht gelungen. Und als ich die Feuerwehrsirene in der Nacht hörte, dachte ich, na, da hat einer sein Herd nicht ausgemacht oder sein Bügeleisen. Ich wusste nicht, dass der Grund ein viel schlimmerer war. Stell dir vor, wie das wäre, ohne Hass, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Bitterkeit, total frei. Und wenn wir noch eine Zeitreise machen würden in die Zukunft, in die Ewigkeit, wenn du Christ bist, sagt die Bibel, verbringst du die Ewigkeit bei Jesus, bei Gott, dann wird es dort genauso sein. Kein Schmerz, kein Streit, kein Beziehungsstress, kein Einfluss von Bösem wird dort sein. Ist das erreichbar jetzt und hier für uns?
Nö.
Okay. Aber wir können ein Stück mehr Freiheit erleben. Amen. Amen. So, die Legitimation für diese Freiheit ist da. Jesus hat dafür bezahlt. Aber das Erleben darf noch mehr werden. Bei mir. Bei dir auch? Ja, okay. Wir wollen heute über drei Dinge sprechen. Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht einfach noch keinen Sieg hast. Dinge, die du schon oft Gott gebracht hast, hast dir vorgenommen, ey, das mache ich nie wieder. Aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht bist du hier und du kämpfst mit Depressionen, die immer wieder kommen. Oder Wut, die du nicht unter die Füße kriegst. Lust, Unzufriedenheit, Bitterkeit, Groll, Eifersucht, Neid oder Verzweiflung. Und wir gucken uns heute an, wie der Einfluss des Bösen kommen kann und wie wir dem ein Ende bereiten. Der Feind kommt immer auf zwei Wegen. Das werden wir auch nächsten Sonntag, wenn es um Heilung und Prinzipien der Heilung geht, ein bisschen genauer beleuchten. Er kommt entweder auf deine Einladung hin oder er versucht es mal illegal und guckt, ob du es akzeptierst. Und wenn du eine Einladung ausgesprochen hast, dann ist mein Gebet gewesen für heute, dass Gott dich überführt und dir klar macht, was du ändern solltest, worüber du Buße tun solltest. Und wenn der Teufel es einfach mal getestet hat, wie weit du ihn denn ranlässt, dann ist mein Gebet, dass du aufstehst und sagst, Feierabend, mit mir nicht und deine Autorität, die Jesus dir gegeben hat, benutzt. Ja, mein erster Punkt heißt, gib dem Teufel keinen Raum. Das Wort Teufel ist immer klein geschrieben, wenn ich es schreibe. Ich bin in Rechtschreibung relativ zu Hause, aber der kriegt von mir keinen Großbuchstaben. Den hat er einfach nicht verdient. So, schnurzegal, was mein Computer sagt, das T wird immer wieder gelöscht und klein gemacht. Genau. Keiner von uns kann erfolgreich durchs Leben gehen, ohne dass wir die Problemgebiete angehen, die uns an unserer Weiterentwicklung hindern. Wenn du auf den nächsten Level willst in deinen Beziehungen, in deiner Gottesbeziehung, auf deiner Arbeitsstelle, ja, wo auch immer, musst du ehrlich zu dir selbst sein und herausfinden, was dich aufhält. Manche Menschen, manche Christen sind super da drin, das zu verdrängen. Bei mir ist alles in Ordnung, tralalalala, das ist ein neues Lied, das habe ich mir gerade ausgedacht. Bei mir ist alles in Ordnung, sprich mich bitte nicht an. So, hey, vielleicht hast du die dicken Klöpse schon beseitigt. Gott sei Dank, super Kiste, aber ich verrate dir ein Geheimnis, Gott ist mit dir noch nicht fertig und mit mir auch nicht. Bist du bereit dafür? Bereit für ein Stück Ehrlichkeit? Ja. Manch einer sehnt sich nach Ägypten zurück und sagt, früher war doch alles besser, als ich noch nicht mit Jesus unterwegs war, hatte ich diese ganzen Probleme nicht, diese ganzen Erwartungen. Und vielleicht geht's dir wie dem Volk Israel. Aber du hast vergessen, was ist mit deinen Kindern passiert. Die männlichen Babys wurden umgebracht. Sklaverei. Viel Arbeit und kein Geld. Unterdrückung, Gefangenschaft, nicht deine Berufung leben können, nicht Gott dienen können. Wenn du morgen früh aufstehst und deine Füße berühren den Boden und du findest eine fette Schlange in deinem Schlafzimmer, lässt du die da? Also entweder bist du total kühn und schlägst mit dem nächsten Gegenstand, ich überlege gerade, welcher Gegenstand in der Nähe meines Bettes, ein Buch vielleicht, ja. Eins von den dicken, so Sparkling Gems von Rick Renner. Das ist relativ dick und fest gebunden, das liegt da. Damit könnte ich vielleicht draufhauen. Oder du sprintest aus dem Schlafzimmer, machst die Tür zu und rufst so einen Kammerjäger oder irgendeinen so Spezialisten, beschreibst ihm, wie das Vieh aussah, dann weiß er schon mal, mit was er zu rechnen hat. Die wenigsten von uns würden ein solches Tier dort friedlich existieren lassen. Also vermute ich mal. Wenn es bei dir klingelt, es gibt ja diese Werbung, lassen Sie Ihr Kind nicht allein ins Internet. Kennt ihr die? Wo ist denn der kleine Hansi oder wie heißt er da? Und dann kommen die Verbrecher, die Maskierten, die Drogendealer, die Prostituierten und die Mutti lässt sie alle hoch ins Kinderzimmer. Kennt ihr diese Werbung? Ist eigentlich ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wer die verursacht hat. Wenn bei dir es klingelt und da steht ein maskierter Mann mit einer Waffe und einem großen Rucksack oder einer Reisetasche, die leer ist, würdest du den reinlassen? Würdest du sagen, schauen Sie sich um, nehmen Sie sich mit, was Sie brauchen können? Wahrscheinlich nicht. Aber im geistlichen Bereich machen wir das. Ganz ehrlich. Sind wir manchmal, verzeiht mir den Ausdruck, Idioten. Wir machen die Tür auf und spielen mit etwas und glauben die Lüge, dass uns ja nichts passiert. Dass man das Risiko eingehen kann, Dinge zu tun, von denen Gott gesagt hat, lass da die Finger davon. Und Dinge zu unterlassen, von denen Gott gesagt hat, die solltest du auf jeden Fall machen. Also zum Beispiel könnte man 11-, 12-jährigen Jungs sagen, lauft nicht im Erdgeschoss, im kleinen Saal wild umher, weil da stehen Tische und es könnte einer umfallen. Und könnte irgendeinem auf den Fuß fallen. Ja, zwei Menschen wissen, warum ich das jetzt gerade gesagt habe. Genau, vorhin passiert. Warum sagen erwachsene Leute sowas zu Kindern? Weil sie Spaßverderber sind, manche vielleicht. Aber wir sagen es doch auch, um sie zu schützen, richtig? Wir sagen es, um Gefahren zu vermeiden. Und Gott macht es auch. Und da, wo wir uns noch verarschen lassen, gebe der Heilige Geist uns heute Morgen ein paar Lichtblicke. Jakobus 4, Vers 7 bis 8. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Hey, die Bibel ist so klar. Es liegt an dir, wenn du reinlässt und wenn du rausschmeißt. Und eines der Dinge, auf die ich mich am meisten gefreut habe, ab dem 31. Januar 1993 war, ich weiß nicht mehr mal der Bernd, was an dem Tag war, oder? Da sind wir in unser, oder in Mamas Haus nach Heisenbach eingezogen. Da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Da entscheiden wir, wer da reinkommt und wer draußen bleibt. Also, ihr merkt schon, ich hatte damals auch so ein paar Beziehungsprobleme mit erweiterten Personen der Verwandtschaft. Ich will mich jetzt mal ein bisschen schwammig ausdrücken. Und bei einem habe ich mir vorgenommen, der nie. Bis er dann kam, der war zwischendurch umgezogen und lebte woanders und hatte Stress mit jemandem bei seinem alten Haus und sagte, kann ich bei euch schlafen? Und ich höre Gott so lachen in mir drin. Ich habe ja gesagt, der niemals. Und dann habe ich das Zimmer, wir hatten damals noch keine Kinder, fertig gemacht, das Bett bezogen. Für eine Nacht, dann hat er doch da geschlafen. Preis sei Gott. Und hey, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Genau, ich entscheide, wer kommt rein und wer kommt raus. Vorher haben wir bei meinen Schwiegereltern so in einem Zimmer unterm Dach gelebt mit verschiedenen heranwachsenden Menschen. Ein Badezimmer geteilt, das war sehr erlebnisreich. Und das war super zum Wachsen im Charakter. Amen, das ist super. Wenn du nicht alleine lebst, dann macht das was mit dir. Du kannst im Geistlichen, du entscheidest, wen du reinlässt und wem du die Tür vor der Nase zuschlägst. Und wenn du denkst, das ist unhöflich als Christ, dann lerne neu, dass es ganz wesentlich ist, dass du Grenzen setzt und dass du Entscheidungen triffst, auch gegen Dinge. Ein Christ, der von neuem geboren ist, kann nicht vom Teufel besessen sein. Das ist die gute Nachricht. Wir wissen, wenn wir Christus annehmen, wird unser Geist was? Von neuem geboren. Er wird lebendig. Der Heilige Geist Gottes zieht ein. Aber deine Seele und dein Leib, Paulus spricht von der Rettung unserer Seelen, das ist etwas verwirrend. Er meint den Prozess der Anpassung der Seele unter den Geist, die Erneuerung des Sinnes, das Erwachsenwerden in Christus, der fängt dann erst an. Aber du kannst als Christ sein, dein Ticket in den Himmel in der Tasche haben und enorm vom Feind bedrückt werden. Gib dem Teufel keinen Raum. Der Begriff Dämon kommt im Neuen Testament 55 Mal vor. Also wenn du zu der Personengruppe gehörst, Nummer 1, die der Teufel liebt, die sagt, das ist mittelalterlich, es ist total bescheuert, so etwas zu glauben. Iris, dass du an Gott glaubst, das lasse ich dir noch durchgehen, damit komme ich noch halbwegs zurecht. Aber wenn du mir mit dem Teufel kommst, dann kann ich nicht anders, als dich nicht mehr für ganz zurechnungsfähig erklären. Das ist das Problem der, wie nennen wir es denn? Was ich nicht sehe, gibt es nicht. Ich bin zu intelligent dafür. Vielleicht ist es Dummheit. Was ist, wenn es ihn doch gibt? Und deine Prämisse schließt aus, dass du Gegenmaßnahmen ergreifst. Es gibt keine Schlange in meinem Schlafzimmer und an meiner Haustür ist noch nie ein Einbrecher gewesen. Was ist, wenn doch? Was ist, wenn er schon bei dir wohnt? Die zweite Gruppe, die der Teufel sehr lieb hat, sind die Christen, die hinter jedem Busch einen Teufel sehen. Es muss der Feind gewesen sein, dass meine Waschmaschine kaputt gegangen ist. Es kann sein, kann aber auch sein, die ist 15 Jahre alt, du hast 3 Kinder und das Ding ist einfach fertig. So, normaler, unteuflischer Verschleiß. Oder weiß ich nicht. Ihr versteht, was ich sagen will. Und das zu unterscheiden ist ganz, ganz wesentlich. Gleichgültig, ob es nun dein Fleisch ist, das dir Probleme bereitet, also dein sogenannter alter Mensch, deine Natur, oder der Feind. Gott hilft dir, die Sachen herauszufinden, Problem erkannt, Gefahr gebannt und dann dagegen umzugehen. Kenneth Hagin, ich lese gerade eines der alten Bücher von ihm wieder, Die siegreiche Gemeinde. Wer kennt denn das? Das ist so für die neue Generation gläubiger Leute wie Spirit Wars von Chris Wollerton, nur von Hagin. Schon viel älter. Die siegreiche Gemeinde ist ein gutes Buch. Und ein Zitat habe ich euch mitgebracht. Er sagt, wenn jemand errettet wird, aber keine Gemeinschaft mit dem Herrn hat, niemals in der Bibel liest, nicht zur Gemeinde geht und keinen Kontakt zu anderen Christen pflegt, wird er geistlich nicht wachsen. Er wird den Angriffen Satans wehrlos ausgesetzt sein und früher oder später vermutlich vom Herrn abfallen. Das, was ein Mensch nach seiner Errettung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist tut, ist entscheidend dafür, inwieweit er sich gegen den Teufel zur Wehr setzen kann. Punkt. Ausrufezeichen. Das ist die Wahrheit. Paulus schreibt Paulus hält eine Abschiedsrede. Apostelgeschichte 20, wenn du mitlesen willst. Apostelgeschichte 20 ab 21. Er ist in Milet. Und er lässt Leute kommen von verschiedenen Gemeinden, auch von Ephesus, die Leiter lässt er kommen. Und er richtet ein paar ernste Worte an sie, so seine letzte Anweisung oder, ja, seine Memoiren hat er nicht geschrieben, aber das wäre vielleicht so der Schluss gewesen oder das ein Teil des letzten Kapitels. Er sagt ihnen dort, ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet. Obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwarten. Doch mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was da Jesus mir aufgetragen hat. Was für ein Satz. mein Leben ist nichts wert, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ich weiß, dass keiner von euch, denen ich das Reich Gottes verkündet habe, mich je wiedersehen wird. Ich kann euch offen sagen, dass ich meine Aufgabe treu erfüllt habe. Niemand kann es mir zur Last legen, wenn er verloren geht. Denn ich habe mich nicht gescheut, euch den Plan, den Gott mit euch verfolgt, zu erklären. Und nun seht euch vor, achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Seid wachsam. Wow, spürst du Paulus Herz? Er hat nicht an sich selber gedacht. Der hätte auch sagen können, Leute, betet für mich. Ich werde vielleicht wahrscheinlich den Märtyrertod in Jerusalem sterben. Ich habe Angst. Ich gehe da alleine hin. Ich weiß, Gott will, dass ich hingehe, aber irgendwie spüre ich, dass mein Ende kommt. Ich werde euch nie wiedersehen. Denk jetzt nicht an all die Leute, wo du dir wünschst, sie nie wiederzusehen. Denk an Paulus. Sorry. Und er liebt die Gemeinde. Und er liebt sie trotzdem, was sie ihm angetan hat. Bibelkenner wissen, was ich meine. Alle haben mich verlassen, hat nicht nur Jesus gesagt, sondern Paulus auch in einer bestimmten Gegend. Was hat er für Kämpfe gehabt? Wie haben sie ihn fertig gemacht? Nicht nur mit Worten, sogar mit Steinen, mit realer, körperlicher Gewalt. Hey, wie wird das sein, wenn wir Paulus im Himmel treffen? Vielleicht hat er da, wo die Narben früher waren, Goldglitzer oder Edelsteine vom Vater hinbekommen, als Ehre und Dank für das Leid, was er so willig für Gottes Lamm getragen hat. Was meinst du? Dass aus so einem Arschloch so einer werden konnte. Ja. Saul, warum verfolgst du mich? Hat Jesus gesagt. Er hat die Christen fertig gemacht. Er ist zur Stadt, zum Bürgermeister, zur Polizei. Er hat sie ins Gefängnis schmeißen lassen. Und er hat sich noch gut dabei gefühlt. So, wenn du für Menschen betest, die Gott noch nicht kennen, wenn das möglich ist, lass uns immer wieder daran denken, ist alles möglich. Wenn Gott ein solches hartes Herz verwandeln kann, kann er auch das Herz von, weiß ich nicht, Onkel Peter, Tante Frieda oder von deinem Kind, was gerade rumzickt. Und er hält diese Rede und er sieht in die Zukunft, der Heilige Geist hat ihm Dinge gezeigt und er warnt sie. Hey, der Teufel hat nicht aufgehört damit zu versuchen, Gemeinde Jesu zu zerstören. Die Wölfe gibt es auch heute. So die Naturfreunde freuen sich ja, dass Wölfe in Europa wieder auftauchen. Ich habe mich jetzt nicht belesen, wie das gerade aussieht. War jetzt nicht so mein wesentlicher Punkt. Aber eins wissen wir, Wölfe und Schafe zusammen geht nicht gut. Am Ende ist einer nicht mehr da, das Schaf. Wahrscheinlich. Wölfe mögen uns unschuldig und beiläufig erscheinen. Hey, wenn du einen Hund hast, ihr Hundeliebhaber, hab auch so ein schwarzes, großes Wollknäuel und ein kleineres. Und ich gehe spazieren und dann kommt manchmal dieser Moment, da kommen mir Leute entgegen und sie sehen mich und dann drehen die sich einfach um und gehen in die andere Richtung. Und dann denke ich immer, ich weiß, sie tun das wahrscheinlich nicht wegen mir, sondern wegen dem 52 Kilo Hund an meiner linken Seite. Und ich kann sie auch ein Stück weit verstehen. Und wir streicheln sie und wir haben sie lieb. Die Zahl der Hunde in der Gemeinde hat übrigens dramatisch zugenommen, habe ich gehört. Insbesondere in der Ziegelstraße in Albach ist die Population erheblich angestiegen. Andernorts weiß ich noch nicht. Aber mit Wölfen ist nicht gut lustig sein. Ich habe in einem Buch gelesen, wenn du den Wolf siehst und ihn vielleicht betrachtest und du findest ihn spannend und kuschelig und schön, sei gewiss, er studiert zur gleichen Zeit dich. Er nimmt Maß an seiner Beute, er bereitet gedanklich den Angriff vor und dann kommt der Wolf zu dir und überredet dich, ach die Herde, die sind doch alle doof, musst du dich doch nicht mit abgeben. Ein bisschen spazieren gehen, ein paar Lügen über den guten Hirten oder sein Bodenpersonal. Betrug und du merkst es nicht mal. Erinnert uns fast an Grimms Märchen. Ne? Der böse Wolf, die sieben Geißlein. Je uninteressierter ein Wolf tut, desto größer ist die aktuelle Gefahr, sagen Studien über den Wolf als Raubtier. Und für was verwendet Paulus dieses Bild, diese Metapher an dieser Stelle? Dafür, wie der Teufel mit seinen Dämonen arbeitet. Sie schauen, sie beobachten dich, sie achten auf deine Schwächen, sie werden aufmerksam, wenn du dich isolierst von der Herde, sie achten auf deine Verwundbarkeiten, Gefühle von Verletzung, Frustration, Zorn, sie feiern deine Selbstmitleidpartys gerne mit, Einsamkeit, Müdigkeit und dann schlagen sie zu. Hab Acht auf die Wölfe. Sei nicht allein. Frag Jesus, welche Lügen glaube ich? Und Heiliger Geist, hilf mir, frei zu sein von offenen Türen. Hundeklappe für Wölfe wollen wir nicht haben zu Hause, richtig? Sondern, ja, das ist jemand und ein Einfluss, vor dem du die Tür zuschlagen solltest. Ich spreche jetzt nicht über all die offensichtlichen Sünden. Wir könnten sagen, wenn wir über das Gleichnis vom verlorenen Sohn sprechen würden, die Sünden des jüngeren Sohnes, der abgehauen ist, der sein Geld mit Saufen, Prassen, Huren ausgegeben hat, das Erbe des Vaters. Das ist eigentlich nicht so das Thema, sondern zwei Dinge möchte ich noch ansprechen, nämlich die Falle des Stolzes zuerst. Das Tolle, wenn man in der Gemeinde über Stolz predigt, ist ja, dass dann viele von uns, ich nehme mich da durchaus mit ein, stolz drauf sind, dass sie keinen Stolz mehr haben. Ne? Das ist so, boah super, hatte ich letztes Jahr so um die Osterzeit, da hat der Herr mit mir drüber gesprochen. Den Punkt kann ich völlig gelassen an mir vorübergehen lassen. Das Dumme ist, jemand sagte neulich, das habe ich mir geklaut, Stolz ist wie Unkraut, es kommt von alleine wieder, wächst von alleine nach. Super, oder? Und Stolz ist wie Mundgeruch, die anderen merken immer zuerst, dass du es hast. Und nur wer dich sehr lieb hat und keine Angst vor einer gewaltbereiten Reaktion, sagt es dir vielleicht. Oder würdest du ein Bonbon, hast du nicht Lust auf so einen Minz? Ja, bitte. Johannes 8, da könnt ihr aufschlagen, da lesen wir ein ganzes Stück. Da gucken wir uns andere Leute an, die mit stolzen Problemen haben. Das ist doch entlastend, bevor wir dann in den Spiegel kurz gucken. Johannes 8, 31. Neues Leben Übersetzung habe ich mir rausgesucht. Die Stelle, die da vorne ist, da kommen wir gleich zu. Hier, die war zu lang für. Was sagt man statt Folie? Das ist ja keine Folie. Den Overhead haben wir den noch? Heißen sie immer noch Folien? Okay, gut. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abraham, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Warum redest du dann von frei werden? Frei machen, was meinst du damit? Was sie vergessen haben war, da war doch was mit Ägypten. 400 Jahre Sklaverei? Da war doch etwas mit den Chaldeern, Babyloniern, den Medern und Persern. Und was machen eigentlich die Römer gerade in Israel? Wir haben kein Problem mit Unterdrückung. Hallo? 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 Seid ihr noch da? Der Schweinsbraten, der ist völlig irrelevant jetzt gerade. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Was meinst du überhaupt? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei oder total frei, bisschen moderner halt. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem wollt ihr mich töten, weil meine Botschaft in eurem Herzen keinen Platz hat. Ich erzähle euch von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So folgt auch ihr dem Rat eures Vaters und tut, was ihr gehört habt. Ey, unser Vater ist Abraham, erklärten sie. Sagt Jesus, denn wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr nach seinem Vorbild handeln. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, die ich von Gott gehört habe, aber ihr versucht mich zu töten. So etwas hätte Abraham niemals getan. Ja, der war sogar bereit, seinen lieben Sohn zu töten stattdessen. Nein, wenn ihr so handelt, gehorcht ihr eurem wirklichen Vater. Who's your real daddy? Sagt Jesus. Wer ist wirklich euer Vater? Wer ist dein wirklicher Vater? Wem sind deine Handlungen ähnlich? Gott? Dem Teufel? Sie entgegneten, wir sind jedenfalls nicht unehelich geboren. Unser einziger Vater ist Gott. Jesus sagt zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Ja, hast du schon gesagt, gell? Und hat deine Mutti früher auch zu dir gesagt, warum verstehst du nicht, Kind, was ich dir sage? Ich meine, Jesus hat ja Leute überführt, Petrus, da kommen wir gleich hin, mit einem Blick. Er sagt, Petrus, der vorher sagt, ich hab's drauf, ich werde dich nicht verleugnen. Die anderen, die werden wahrscheinlich versagen, möglicherweise. Ich nicht. Mir wird das niemals passieren. Gefährliche Worte. Und dann hat er es getan, war so feige und hat Jesus verleugnet. Und dann kommt der Blick. Johannes, glaube ich, beschreibt das. Jesus sieht ihn an, der Hahn kräht und Petrus heult. Ein Blick von Jesus, der dich trifft, wenn dein Herz weich und offen ist. Da brauchst du gar nichts hören. Hier hat Jesus eine Debatte mit denen, aber die Wahrheit dringt nicht zu ihnen durch. Warum versteht ihr nicht, was ich sage, sagt Jesus? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. Jetzt sagst du, ich bin kein Mörder. Wer von uns hat noch nie gedacht, ich könnte dir gerade mal den Hals umdrehen oder ich wünschte, du wärst nicht mehr da. Ich habe das gedacht. Mehr als einmal. Ich war immer wütend wegen irgendwas. So. Das ist der Geist von Hass und Mord. Das ist dasselbe Ding. Wenn ich euch also die Wahrheit sage, sagt Jesus weiter, ist es nur natürlich, dass ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann mir zu Recht eine Sünde vorwerfen? Und wenn ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, der hört Gottes Worte. Dass ihr nicht darauf hört, zeigt, dass ihr nicht Gottes Kinder seid. Oh, das war jetzt hart, oder? Das war frech. Das war unverschämt. Hey! Diese frommen Männer. Die Leute entgegneten, du samaritischer Teufel. So haben sie Jesus genannt. Du samaritischer Teufel. Haben wir nicht immer gesagt, dass du von einem Dämon besessen bist? Es war nicht der Geist der Unterscheidung, der hier wirksam war. Es war irgendwie Brett, Vorkopf, Umkopf, Hinterkopf, zwei Bretter noch davor. Hey, ein Zustand, in dem wir uns alle schon befunden haben und manchmal wieder befinden. Nein, sagte Jesus, ich habe keinen Dämon in mir. Dass Jesus das sagen muss, ist schon total krass. Ich gebe meinem Vater die Ehre, ihr aber beleidigt mich. Ich will mir nicht selbst die Ehre geben. Mein Vater will das tun. Jetzt stelle ich mir gerade vor, die hatten vielleicht ein paar Dämonen mit sich rum, aber Jesus hat es nicht gesagt. Hat nicht gesagt, ich bin nicht der, der das Problem hat. Kennt ihr diese Diskussion? Du bist schuld. Ah. Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist, sagen sie dann. Sogar Abraham und die Propheten sind gestorben. Und du behauptest du, wer deinem Wort gehorcht, werde niemals sterben. Ah nee, das habe ich unterschlagen, Vers 51. Wenn jemand meinem Wort gehorcht, wird er niemals sterben. Dann rasten sie noch mehr aus. Bist du vielleicht größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Bist du etwa größer als die Propheten, die gestorben sind? Für wen hältst du dich denn? Jesus! Jesus antwortete, wenn ich mich nur selbst rühme, ist das ohne Bedeutung. Das ist mein Vater, der mich ehrt. Ihr behauptet, er ist unser Gott. Aber ihr kennt ihn ja nicht mal. Ich dagegen kenne ihn. Wenn ich etwas anderes behaupten würde, wäre ich ein ebensolcher Lügner wie ihr. That's the kind and friendly Jesus, den wir immer so auf Bildern haben. Ja, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt zum Telefonieren. Hey, der hat Klartext geredet. Wie cool ist das, wenn Jesus Klartext geredet hat, gibt es vielleicht manchen Moment in deinem Leben und manche Beziehung, wo du auch mal wieder Klartext reden solltest. Aber es ist wahr, ich kenne ihn, er meint Gott, den Vater, und gehorche ihm. Euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen. Er saß voraus und war froh. Die Leute erwiderten, du bist noch nicht mal 50, wie kannst du behaupten, du hättest Abraham gesehen? Jesus antwortete, ich versichere euch, ich war schon da, bevor Abraham auch nur geboren wurde. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu töten, aber Jesus floh vor ihnen und verließ den Tempel. Boah, was ein Dialog, was für eine Begegnung und was für eine Tragödie, auf Gott zu treffen und es nicht zu merken. Wie oft ist dir und mir das auch schon passiert? Vielleicht haben wir nicht das Maul ganz so weit aufgerissen. Vielleicht doch, doch. Hast du schon mal gemerkt, wenn du was suchst, verhindert manchmal deine Erwartung, dass du es findest, also der Schlüsselbund, von dem du überzeugt warst, dass da das blaue Mäppchen dran war, den du verzweifelt suchst und hinterher merkst, es war das gelbe Schlüsselmäppchen dran, oder? Versteht ihr, was ich sagen will? Du scannst so dein Haus und alles nach blau, aber was du suchen müsstest, wäre gelb. Die Konsequenz, du siehst das Teil, aber du raffst es nicht. Das ist ihnen mit Jesus passiert. Sie hatten eine völlig andere Erwartung. Die Pharisäer waren so voller Stolz und Selbstgerechtigkeit, dass sie blind waren für den einen, der vor ihnen stand. Vor ihnen stand die Lösung all ihrer Probleme. Vor ihnen stand in Person die Antwort auf alle ihre Fragen. Vor ihnen stand der, den sie im Alten Testament in der Tora studiert haben. Stolz und Vorurteile haben ihren Weg nach Hause blockiert zu Gott. Diese tief verwurzelte menschliche Sehnsucht nach Unabhängigkeit tut uns hier nicht gut. Eines unserer Kinder hatte ein Wort, wahrscheinlich war es das erste oder eines der ersten, Leine machen. Leine machen. Leine machen will. Alleine machen will. Kinder sollen Dinge alleine machen. Ihr lieben Mamas, ich habe mal gelesen und nicht immer beherzigt, aber immer öfter, tue nichts für ein Kind, das älter ist als 3 Jahre, was es selbst tun kann. Ja, ich weiß, Bernd. Ich weiß. Leine machen ist auf gewisse Hinsicht gut, wenn es aber Rebellion ist, ist es doof. Gibt es in deinem Kopf Stolz? Ist das Unkraut nachgewachsen? Vertraust du mehr auf deine eigene Stärke als auf Gottes Gnade? Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich liebe dich so sehr, das würde ich nie tun. Und dann tut das doch. Ist das eine Tragödie? Ja und nein, es ist natürlich traurig, wenn wir versagen, unsere Vorsätze nicht halten. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Solange du atmest, kannst du umkehren. Jesus wird dir keine Moralpredigt halten, und dir nicht vorhalten, 15 Jahre nach dem Ereignis, was du damals falsch gemacht hast. Wenn du sagst, es tut mir leid, es war falsch, bitte vergib mir, dann vergibt er dir. Und er meint das ernst, nicht wie wir manchmal. Wir kramen dann nochmal in der Kiste und holen es nochmal raus. Er vergisst es. Und Jesus wusste das und er sagt, Lukas 22, ihr seht es hier vorne, Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Lasst uns so ehrlich sein, dass wir wissen, dass wir alle immer wieder mal Gefahr laufen, uns auf uns selber zu verlassen. Gerade wenn wir länger mit Gott gehen, ist diese Gefahr, stolz zu werden auf das, was wir schon hinter uns haben, was die Neuen noch lernen müssen. Es ist gefährlich. Sätze wie, mit mir wird das nie passieren, wie kann man nur. Wir können alle von ganz oben nach ganz unten fallen in einem Moment. Und wenn du schon länger gläubig bist, hast du das auch erlebt und manchmal hat es dich erschüttert, was Pastoren, Leiter, Leute ein Doppelleben gelebt haben und dann kam es ans Licht und es war so hässlich und du dachtest, war es der, hätte ich nie gedacht und so weiter und so fort. Und das Wichtige ist, dass wir alle auf unser eigenes Herz aufpassen. Bei mir ist Stolz oft in Form von Vorurteilen am Nachwachsen. Ich bin ein geistlich hungriger Mensch, ich lerne gerne, ich lese gerne, ich gucke mir gerne Sachen auf YouTube oder DVD, so irgendwas an. Und manchmal gibt es Leute, wo ich denke, nö, den will ich nicht hören. Oder, jetzt hatte ich einen, von dem ich eigentlich in vielen Gebieten lerne, aber ich dachte zum Thema Heilung, er ist nicht Wort des Glaubens, Prägung. Und ich dachte, will ich den Kurs machen? Und ich frage so Gott, was soll ich als nächstes machen in der Ecke? Und ich hatte den Impuls, ich mache den Kurs über Heilung von der Person, die selber an Krebs gestorben ist, viel zu früh, mit Anfang 60. Nicht so ruhmreich, wie der Hagen geendet ist, ne, so ohne Krankheit. Und ich lerne gerade so viel und ich stelle fest, die Theologie ist nicht, also weicht nicht ab von Wort des Glaubens, aber es geht richtig in die Tiefe im Wort Gottes. Wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes lesen, wir sind manchmal einen Zentimeter tief, aber es geht einen Kilometer weiter. Es gibt so viel, was wir noch nicht erfasst haben und über Zusammenhänge, wo ich nur staune, wo ich so beschenkt bin. Nächste Woche teile ich einen Teil davon mit euch in Bezug auf Heilung, was ich gelernt habe in diesem Kurs und ja, andere Sachen, die mir wichtig sind. Das ist richtig gut. Und wisst ihr, wenn ich auf all meine Vorurteile gehört hätte, ich hätte so viel verpasst. So viele Lektionen, die Gott mir beigebracht hat, hat er mir durch Leute beigebracht, wo ich dachte, Benny hin, dicke Ringe, fette Uhr, weißer Stehkragen, geht überhaupt nicht. Habe ich Buße getan und Benny Hinn hat so viel zu sagen gehabt über den Heiligen Geist und ich habe so profitiert. Ich habe eine Weile sein Morgenprogramm geguckt, das war, wo Grace ganz klein war, die hat da immer mitgeguckt, ein Typ in dem weißen Anzug. Boah, das war gut. Muss ich darüber urteilen, was der anzieht? Und so weiter und so ging das mit mir. Oder immer, wenn ich mich für besser halte als jemand, wenn die Minderwertigkeit mir anbietet, in Arroganz zu verfallen, um sie zu betäuben, dann merke ich hoffentlich wieder einmal, da war der Stolz. Und die letzte Falle, die wir uns angucken, ist die Falle der Bitterkeit. Ist auch etwas, was man gerne hat, wenn man schon länger mit Gott geht, möglicherweise. Jakobus sagt dazu, wenn ihr von bitterem Neid, Jakobus 3 ist das 14, wenn ihr aber vom bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, sie ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Wenn wir Bitterkeit, Neid, Eifersucht und selbstsüchtigen Ehrgeiz mit uns rumschleppen, hat der Lügner leichtes Spiel mit uns. Dann ist sein Herz ein Nährboden für falsche Überzeugung, der er dir verkauft. Und manchmal ist es eine Verletzung, die dir in der Gemeinde widerfährt, die dich anfällig macht für ihr Lehrer. Die Wölfe. Versteht ihr? Nur weil du dein Ding nicht mit Jesus zu Ende bearbeitest, nicht ordentlich vergibst, deine Enttäuschung mit ihm bearbeitest, hast du dir einen eigenen Infektionsherd geschaffen. Geistliche Hygiene ist so wichtig, Leute. Der Teufel riecht es, wenn du einen Schnitt hast und blutest. Paulus schreibt, das klingt so ähnlich wie seine Rede von eben in 2. Korinther 11, 3 und 4. Ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen. Heute wird er sagen, du glaubst auch alles, was im Internet steht, oder? Selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden, oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt, oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Die Schlange hat Eva davon überzeugt, dass sie besser dran ist, wenn sie Gottes Verbot übertritt. Welches Gebot Gottes hast du übertreten und denkst, du hast mehr Glück im Leben, weil du so lebst? Das kann dein Herz bitter machen gegen Gott. Versucht, das ist die Bibelstelle, die wir haben an der Wand, mit allen Menschen, Hebräer 12, 14 und 15, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Das ist ein ernstes Wort. Wenn jemand dich verletzt und enttäuscht hat, hey, willkommen im Club der Menschheit. Vergib ihm. Anstatt zu versuchen, immer eins auszuwischen oder giftig zu sein, ihm zu schaden, schlecht von ihm zu sprechen. Bitterkeit zieht auch Dinge an wie Depression, negative Gedanken aller Art und kann einen Christen auch offen machen für sexuelle Unmoral. Wenn du dich betrogen, verraten, geschädigt, Unrecht erlitten haben siehst. Und vielleicht ist genau das dir alles passiert. Galater 6, 7 sagt, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. 5. Mose 29, kein Mann, keine Frau, keine Familie, kein Stamm von euch soll sich mehr vom Herrn, unserem Gott, abwenden und die Götter dieser fremden Völker verehren, damit keine Wurzel unter euch bittere und giftige Früchte trägt. Im Englischen steht da irgendwie das, was wir im Deutschen Wermut nennen. Wormwood in Englisch. Die Freunde, die gerne C.S. Lewis lesen, kennt vielleicht das Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel, wo der Onkel Dämon seinem jungen Neffen beschreibt, wie er denn die Menschen verführt. Wormwood, Wermut, Bitterkeit, ist ein tolles Tool in des Feindes Hand. Ja, das ist eine Pflanze aus der Familie der Korbblütler, habe ich nachgelesen, und hält eine hohe Menge an Bitterstoffen. Jesus hat man auch was Bitteres angeboten am Kreuz. Erinnert ihr euch? Wein mit Galle vermischt. Galle, dieser bittere Verdauungssaft. Und er hat ihn abgelehnt. Er hat zum einen das Schmerzmittel, was da drin war, abgelehnt. Mag es ein Bild auch sein, dass Jesus nicht bitter geworden ist. Bitterkeit im geistlichen Sinn ist Gift in deinem System. Es kommt raus durch Befreiung, durch Sündenbekenntnis, Buße, Vergebung, Gebet. Ich kenne die Bitterkeit auch. Und während ich die Predigt vorbereitet habe und so über einen besonders starken Moment meiner Bitterkeit mal nachdachte, habe ich gemerkt, Scheibenkleister, das hätte ich ganz leicht aus der Kiste wieder rausholen können. Das wurde schon fast wieder warm. Versteht ihr? Wenn man da über dieses Negative wieder nachdenkt, dann kommen die alten Vorwürfe, du liebe Zeit, was fiel mir denn plötzlich alles ein? Oh, Gott sei Dank habe ich es irgendwann geschnallt. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt nichts für die Predigt, das ist irgendwie was zum Husetun her gerade. Es ging um Verletzungen aus Gemeinde heraus von Christen. Es ging um eine Zeit, wo ich gesagt habe, macht doch euren Scheiß alleine, rutscht mir mal den Buckel runter, ich gehe wieder aufs Amt arbeiten. Wenn die Leute da böse zu mir sind, kann ich mir immer noch sagen, die kennen ja Gott nicht. Das ist einfacher. Es ist wirklich einfacher. Und als Manfred Hoffmann, ich glaube es war in Stuttgart, auf einer Pastorenkonferenz von Schafbissen sprach, sag ich, jawohl, Bruder, ich weiß, wovon du sprichst. Au! Und der Teufel hat gesagt, oh, in dem Topf rühre ich ein bisschen mit. Die Iris, die feiert so gut Selbstmitleidpartys, wie die wenigsten das drauf haben. Da schütte ich noch ein bisschen Salz und ein bisschen was rein. Bis ich das dann irgendwann gemerkt habe. Und gemerkt habe ich es am Bibellesen. Bibelleser kriegen so manchen giftigen Zahn gezogen. 1. Timotheus 3, wer ein Aufseheramt begehrt, hat ein gutes Amt begehrt oder ein vortreffliches Amt. Ho, 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 habe ich gesagt, Gott, du hast ja keine Ahnung, was für ein Stolz. Ne? Also Stolz und Bitterkeit sind auch gute Freunde, sind ein tolles Team. Und dann habe ich gesagt, nee Gott, wenn du sagst, wenn die Bibel sagt, das ist ein gutes Ding, wenn man das macht, wenn man so eine Berufung hat, irgendwie geistlich Menschen leiten zu dürfen, das ist ein Privileg. Es ist ein Vorrecht, ein Geschenk, dass Leute dir vertrauen, dass du sie begleiten darfst durch Tod, Geburt, Hochzeit, Schwierigkeiten, Herausforderungen, dass du das Wort Gottes verkünden darfst. Das ist ein großes Privileg und eine Ehre. Und dann habe ich mich entschieden, das so zu sehen, wie Gott das sieht. Ich dachte, da bin ich nicht doch besser dran. Genau. Siehe, ich komme bald. Offenbarung 22, Jesus Christus spricht. Und mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Ich, Jesus, habe meine Engel geschickt, um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Ursprung Davids und zugleich sein Nachkomme. Ich bin der glänzende Morgenstern. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Wenn du denkst, du bist eine arme Wurst, studier Christus und was er durchgemacht hat für dich. Und diese Blase schrumpelt zusammen wie eine Rosine. Will nicht verharmlosen, wenn dir Schmerz zugefügt wurde. Aber man muss nicht bitter werden. Man muss sich auch nicht durch Stolz abgrenzen von anderen. Man kann heil werden und total frei in Jesus wieder werden. Wollt ihr das gerne sein? Ich will das auch sein. Kommt ihr nochmal? Und wir werden jetzt beten. Zuallererst werde ich, wie wir das immer tun, am Ende vom Gottesdienst ein Gebet der Hingabe an Christus beten. Und für den Fall, dass jemand heute Morgen da ist, der das noch nie gebetet hat oder der heute weiß, das ist jetzt wirklich meine Kehrtwende. Bin zwar mitgelaufen mit dem Haufen, aber hier drin war es nicht. Kann ja auch sein. Lasst uns miteinander bitte stehen dafür. Okay, wenn du dich Jesus neu hingeben willst, sprich mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein und lass mich dein Kind sein, Gott. Ich will dir nachfolgen. Von heute bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich frage, ist jemand da, wo du sagst, das war heute wirklich so meine Kehrtwende? Ist einer von euch dabei, für den das so ein besonderer Moment war? Okay, dann haben wir die Hingabe wiederholt. Das ist auch total super. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt vielleicht 1, 2 Lobpreislieder singen, dass wir Gott ehren. Und ich möchte von euch, dass ihr, ich gehe nochmal zurück in der Folie.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.